Hallo und willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Heute tauchen wir ganz tief ein in die Welt der Scams und Schneeball- und Betrugssysteme, denn gerade im Finanzbereich und rund um Krypto tun sich da die wildesten Dinge und die Leute fallen auf die abstrusesten Versprechen rein, weil man über die modernen Kanäle von Instagram abwärts heutzutage eigentlich Dinge tun kann, die man sich früher gar nicht vorgestellt hätte. Oft trifft es ältere Leute, die gar nicht wissen, wie sie mit diesen Dingen umzugehen haben. Und dafür habe ich eine Expertin im Studio, Judith Henke. Sie ist Handelsblatt-Redakteurin und bekannt geworden auf Twitter, auf Instagram, über ihre Artikel bei der Welt, über diese Finanzscams, diese Abzocken, die da laufen. Sie ist eigentlich die Einzige, die ich kenne, die sich da wirklich journalistisch mit diesem Thema auseinandersetzt und macht da wirklich ganz, ganz starke Arbeit. Und sie gibt uns heute mal einen Einblick darin, worauf da zu achten ist, was die Gefahr ist und auch, ja, wie Bitcoiner vielleicht damit umgehen können, das zu kommunizieren. Denn auch die Story von Bitcoin ist nicht ganz unschuldig an diesen Scams, die da aufgezogen werden in der ganzen Welt und vor allem in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Viel Spaß unter Anführungszeichen bei dieser Folge. Die Inflation ist aus dem Nichts gekommen. Einfach so. Das behauptet niemand geringerer als die EZB-Chefin Christine Lagarde. Aber es stimmt nicht. Scharfe Beobachter wie Ronald Stöferle und Mark Walleck von Incrementum warnen schon lange vor der Teuerung. Und jetzt ist sie da. Jetzt ist sie ein echtes Problem. Die beiden Partner bei Incrementum in Liechtenstein verwalten Investmentfonds, die Investoren auch dabei helfen sollen, sich vor der Inflation und ihren Folgen zu schützen. Dafür haben sie unterschiedliche Strategien. Unter anderem kombinieren sie auch Gold und Bitcoin. Incrementum gibt auch den legendären In Gold We Trust Report heraus, den jährlichen Goldreport, wo ich auch seit Jahren mitschreibe. Und Incrementum publiziert regelmäßig auch Research zu Bitcoin. Wer mehr wissen will, geht auf incrementum.li. Solide rechtliche und juristische Beratung, das ist im Bitcoin, Krypto, Blockchain etc. Bereich wahnsinnig wichtig. Echte Experten sind da Arthur Stadler und Oliver Völkel von SV Law. Die haben da in den letzten Jahren schon einiges an juristischer Pionierarbeit geleistet und kennen sich in diesem Bereich wirklich aus, ja, wie keine zweite Anwaltskanzlei, die ich kenne. Ich freue mich deshalb, Sie als offiziellen Law-Partner bei Was Bitcoin bringt an Bord zu haben. Wer rechtliche oder regulatorische Fragen hat, etwa zum Datenschutz, wer sich bei seinen Vertragsverhandlungen mit Partnern und Investoren absichern will oder Kontakt mit europäischen Behörden oder der Finanzaufsicht hat, der kann sich bei Stadler Völkel Rechtsanwälte die kompetente Beratung holen, die er braucht. Einfach melden bei svlaw.at. Herzlich willkommen in Wien, Judith Henke. Hallo Judith.
Ja, hallo, danke schön und ja, danke, dass ich hier sein darf.
Danke, dass du gekommen bist, dass du bei mir im Studio bist. Du bist Wirtschaftsjournalistin, Finanzjournalistin, seit kurzem beim Handelsblatt in Frankfurt, richtig?
Genau.
In der Finanzredaktion bist bekannt für Recherchen über allerlei Scams und fragwürdige Finanzinfluencer, Krypto etc. pp-Geschichten, ein Thema, mit dem ich mich auch viel beschäftige. Und ich verfolge deine Arbeit schon seit einiger Zeit. Also herzliche Gratulation. Kannst du dich ein bisschen vorstellen?
Ja, also genau, ich bin Judith. Ich war jetzt die letzten knapp zwei Jahre bei Welt hauptsächlich, war aber freiberuflich tätig, also hatte auch noch für andere Auftraggeber geschrieben, Wirtschaftswoche und so weiter. Und für die Welt hatte ich eine eigene Reihe, die hieß, oder ja, heißt noch, die Netzcheckerin. Da hatte ich immer etwas aus meiner Sicht fragwürdige Angebote unter die Lupe genommen, die von Influencern oder ja, generell im Netz stark beworben wurden oder aggressiv sogar beworben wurden. Das waren manchmal Gesundheitsprodukte auch, meistens aber Finanzprodukte oder irgendwelche Coachings und was es da noch alles in diesem Bereich gibt. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass es da eigentlich immer so dieselben Muster gibt, dieselben Maschen, mit denen dann die Hoffnung der potenziellen Kunden oder ich könnte auch sagen Opfer geweckt werden. Und ja, genau.
Das heißt, du bist so bekannt für allerlei, sagen wir mal, ganz grob Scams. Kann man das so sagen?
Genau, ich hoffe nicht, dass ich du bekannt bin.
Du bist bekannt als die Journalistin, die sich eigentlich damit am meisten beschäftigt. Das ist ein riesiges Thema. Also ich habe auch einiges als Journalist zu dem schon gemacht, aber es ist so groß. Also es ist so ein das geht ja von echten Hardcore-Schneeball-Betrugssystemen bis zu harmlosen Influencern, die vielleicht Blödsinn erzählen, ja, und dich quasi auch unter Anführungszeichen scammen. Was sind die Themen, mit denen du dich beschäftigst? Ich muss dazu sagen, wir haben uns vorher ausgemacht, wir wollen da keine Werbung machen und wir wollen auch nicht über spezielle verschiedene Projekte jetzt mal sprechen. Das heißt, wir nennen heute mal nichts beim Namen, außer vielleicht Dinge, die schon kaputt sind. Wir nennen heute nichts beim Namen. Man kann sich allerdings deine Artikel natürlich bei Welt und beim Handelsblatt ansehen, dann wird man sehen, worüber du überall schreibst. Was sind derzeit so die wichtigsten, sage ich mal, Trends?
Also was mir aufgefallen ist, man setzt zurzeit schon sehr stark auf Kryptowährungen. Da gibt es auch einige Anbieter, die sich dann den Aufwand machen und so einen eigenen Coin sich ausdenken, der natürlich nicht wirklich viel Sinn ergibt aus Anlegersicht, mit dem man auch nichts kaufen kann, der auch kein hohes Handelsvolumen hat, bei dem man auch, kann ich auch später noch was zu sagen, so ein bisschen erkennen kann, dass da vielleicht sogar was manipuliert wird an den Kursen. Ja, und davor waren das aber auch oft, oder beziehungsweise immer noch, sind es auch oft Sachen, die sich im Forex-Trading oder CFD-Trading drehen. Und ich bin der Meinung, man nimmt oft extra so ein Produkt, was sehr kompliziert ist, weil wenn man sich jetzt in die Rolle des Kunden versetzt, wenn da jemand vor einem sitzt und der verwendet tausende Fachwörter oder Wörter, die man halt nicht versteht, und man fühlt sich immer dümmer, je länger dieser Verkäufer mit einem redet, dann bekommt man ja irgendwie so einen Respekt und denkt, oh, das ist eine Autorität, der weiß mehr als ich, der erzählt von Dingen, die ich nicht verstehe, der hat bestimmt recht, der kann mir bestimmt hier gut weiterhelfen. Ich glaube, das ist so eine Masche, wo man bewusst mit der Unkenntnis des Kunden spielt. Deshalb gibt es selten irgendwie Scams, die jetzt mit normalen, also mit, sag ich mal, sehr altmodischen Anlageprodukten wie Aktien oder Anleihen spielen.
Wobei natürlich solche Sachen wie ein Bernie Madoff, also den können wir ja zum Beispiel nennen, das wird das größte Schneeballsystem aller Zeiten an der Wall Street, ging über 3 Jahrzehnte und das war schon ein klassischer Aktien- Anleihenbetrug in dem Sinn.
Das stimmt, aber ich glaube, man entwickelt sich jetzt, man muss ja immer sich was Neues ausdenken, weil die Leute ja die alten Maschen schon kennen. Das heißt, man muss immer bei den Produkten so ein bisschen mit der Zeit gehen und sich immer auch Gründe ausdenken, warum genau dieses Produkt wirklich funktioniert und kein Scam ist, weil die Kunden fragen dann ja schon erstmal nach, ich habe aber schon von dieser Schiffscontainer-Sache gehört oder so. Oder vielleicht ist es auch mittlerweile bekannt, dass es da einige Anbieter von geschlossenen Immobilienfonds gibt, die es nicht so ganz gut mit ihren Kunden meinten. Deshalb, man muss ja immer sich ein neues Produkt sozusagen ausdenken. Also es war ja auch sehr lange Gold so ein beliebtes Thema bei Anlagebetrügern. Aber ich glaube, mittlerweile wurde da dann oft genug gewarnt und dann weiß man vielleicht auch schon, worauf man da achten kann. Und deshalb wird quasi immer wieder auf einen neuen Trend aufgesetzt und das war jetzt eben sehr lange Forex-Trading, was aber eigentlich auch super schwierig ist. Also selbst Profi-Anleger haben Probleme mit Währungswetten wirklich Gewinne einzufahren dauerhaft. Und jetzt geht man, glaube ich, gerade so ein bisschen weiter in diese Kryptowährungsschiene, weil das eben neu ist und weil es eben viele Leute nicht verstehen und man dadurch auch viele Leute verarschen kann sozusagen.
Krypto eignet sich natürlich perfekt dafür. Und das ist nur ein bisschen unter Anführungszeichen die Mitschuld von Bitcoin. Die ganze Story liefert sich relativ schnell und dann kann ich sagen, ja, aber ich habe für euch das bessere Bitcoin, das nächste Bitcoin, die Lösung gefunden jetzt. Ja. Aber, und das finde ich spannend bei dir, du hast jetzt keine Sekunde gezögert, um beim Bitcoin-Podcast zuzusagen und du unterscheidest da auch zwischen Bitcoin und Krypto in dem Sinn.
Ja, genau. Also ich finde das dann irgendwie auch, ich finde es ehrlich gesagt auch schade, dass durch diese ganzen Krypto-Scams dann auch viele Leute direkt sagen, Bitcoin, das ist bestimmt auch Betrug und das hat bestimmt auch, weil Krypto, das ist bestimmt auch in diesem kriminellen Bereich zu verorten. Also ich finde es auch schade, dass da der Ruf von Bitcoin irgendwie, sage ich mal, mit beschmutzt wird. Es gibt sicherlich auch Kriminelle, die Bitcoin nutzen, um ihr Geld zu waschen etc. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Bitcoin ein Betrugskonzept ist. Im Gegenteil, man hat das ja jetzt gerade während des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine gesehen, dass da viele Ukrainer eben mithilfe von Bitcoin ihre Familien auf der Flucht unterstützt haben, weil da eben nicht mehr das traditionelle Bankensystem immer so zuverlässig war, wie man dachte. Und die Währung hat ja auch wirklich Potenzial. Und ich glaube, das ist auch so das, was zum Beispiel ein Anbieter genutzt hatte, während man ja Bitcoin nicht mehr, also Mining, man kann das ja nicht mehr an seinem heimischen PC einfach so machen. Ja.
Man kann schon, aber es ist ziemlich sinnlos. Ja.
Es ist ein bisschen energieaufwendig. Jedenfalls, das nutzen ja zum Beispiel auch viele Anbieter und sagen, ja, wir haben jetzt eine Währung, die könnt ihr einfach auf dem Smartphone schürfen und deshalb sind wir besser als Bitcoin. Also das Nutzen, ich glaube, viele der Scammer sind sich auch bewusst, dass man mit Bitcoin schwerer Betrug durchführen kann und dann denken die sich extra eigene Währung aus und nutzen dann so bestimmte Themen, die quasi Anleger anziehen können, wie eben, oh, ich kann jetzt mein eigenes Geld schürfen, was in den meisten Fällen dann schon technisch absoluter Unsinn ist, ja. Denn wird dann einfach irgendwas angezeigt auf dem Handy.
Das Ziel sind schon eher, wie soll ich sagen, Einsteiger, leichtgläubige Anleger vielleicht, die sich mit dem Thema noch nicht wirklich auseinandergesetzt haben und gleich mal die schnelle Lösung suchen.
Ja, also ich finde es schwierig. Ich rede schon oft mit Betroffenen und leider, ich sehe das oft bei Leserkommentaren dann so, da schreibe ich, oh, wer darauf reinfällt, da ist Hopfen und Malz verloren. Finde ich nicht immer. Da sind oft Leute, die mit mir sprechen, bei denen ich sagen würde, da ist eine hohe Intelligenz vorhanden, das sind keine doofen Leute oder so. Das sind oft Leute, die sogar sich mit Geldanlage beschäftigt haben, aber eben zum Beispiel mit Kryptowährungen noch nicht. Oder die sich selbst überschätzen und denen so ein bisschen auch ihr Ego gestreichelt wurde. Wir wenden uns an dich. Mhm. Du hast die besondere Gelegenheit und nur du verstehst das. Du bist elitär. Also es hat viel mit Ego zu tun. Wobei ich auch sagen muss, ich hatte mir mal einmal so ein Seminar angeguckt. Und da waren da durften Leute Fragen stellen. Und da waren einige Namen, ich würde sagen, das waren so Frauen im Alter vielleicht von meinen Eltern irgendwie so um die 60, so diese typischen Namen, irgendwie Hilde oder so. Mhm. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, da werden, glaube ich, auch vielleicht so ein bisschen ältere Leute, die nicht so damit Erfahrung haben und vielleicht irgendwie ein bisschen zu viel Zeit haben.
Mhm. Und so Geld haben.
Ja, genau, und Geld, ja.
Also das darf man nicht unterschätzen natürlich, ein junger Student, der hat auch nicht so viel Geld, dass er egal wo anlegen kann, ob es jetzt Gold oder ein Scam ist. Mhm. Ja, aber um Gottes Willen, also ich kann das total nachvollziehen, dass man auf diese mannigfaltigen Scams hineinfliegen kann. Ja, also das, ich bin selbst schon Opfer eines Scams geworden tatsächlich, aber das war ein Kreditkartenscam und das war so ein Phishing-Ding im Internet. Ja, super ärgerlich, vor allem weil ich natürlich mich für smarter halte als das, ja, und dann trotzdem auf den Link geklickt habe und so weiter. Aber diese Systeme, die arbeiten ja oft mit psychologischen Tricks und ein ganz wichtiges Thema sind natürlich Multilevel-Marketing.
Ja, der Klassiker.
Kannst du kurz, der ist ein wichtiger Klassiker, aber das ist eines der wichtigsten auch Warnsignale, glaube ich, oder?
Genau.
Was ist denn Multilevel-Marketing?
Also im Prinzip hat man an der Spitze so einen Typ, der hat das Produkt eingeführt und der hat wahrscheinlich noch so ein paar Lakaien, also ein paar andere Verkäufer. Und die überreden quasi weitere Kunden in das Produkt zu investieren und erhalten dann für die Kunden, die sie überredet haben, Provision. Und diese Kunden überreden dann weitere Kunden in das Produkt zu investieren und die überredet haben, erhalten dann Provision, aber auch die Person oben drüber, die die anderen Kunden überredet haben. Also im Prinzip kann man sich das wie so eine Pyramide vorstellen oder ja, im Prinzip wie so ein Baum. An der Spitze ist eine Person und dann hat man so Abzweigungen, zwei Personen, die dann wieder zwei Personen anwerben und man bekommt quasi immer Provision, nicht nur für den Kunden, den man angeworben hat, sondern auch für die Kunden, die dieser Kunde angeworben hat und so weiter. Das heißt, je früher man natürlich, je früher man an so einem Multilevel-Marketing-System teilgenommen hat, desto mehr kann man natürlich tatsächlich damit Geld verdienen. Ich hatte auch in einem Fall mit jemandem gesprochen, der hat sehr lange da mitgemacht. Er hat dann ein schlechtes Gewissen bekommen, weil er natürlich weiß, dass er vielen Leuten das Leben ruiniert hat. Und er hat gemeint, er hat schon, als dieses Multilevel-Marketing-System sehr gut funktioniert hatte, als viele Leute darauf reingefallen sind, hatte der schon so seine 7.000 Euro im Monat gemacht oder mehr, also ziemlich gut verdient. Irgendwann bricht das natürlich in sich zusammen, weil irgendwann findet man dann nicht mehr Leute, die da investieren wollen, weil vielleicht schon rauskommt, dass das Produkt nicht das hält, was es verspricht. Und dann bricht irgendwann natürlich das gesamte System in sich zusammen, weil man natürlich dann keine Provision mehr einnimmt. Das heißt, man kann die Leute nicht mehr bezahlen. Und ich hinterfrage auch so ein bisschen, warum man dieses Marketing-System braucht. Wenn man wirklich das Top-Produkt hat mit einer Wahnsinnsrendite, einer Rendite, die sehr viel höher ist als die der besten Hedgefonds der Welt, dann würde sich das doch rumsprechen. Oder dann geht man doch direkt zu professionellen Kunden, zu Banken, zu richtig reichen Leuten, zu institutionellen Investoren eben und spricht nicht mühevoll Kleinanleger an. Also es ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Und ich glaube auch mit dieser logischen Frage, warum macht jemand so ein aufwendiges Werbungssystem, was auch kostet wegen den Provisionen, wenn das Produkt so erfolgreich ist, dass es sich auch eigentlich rumsprechen müsste. Ich glaube, damit kann man auch viele dieser Maschen entlarven, würde ich sagen.
Man kann sie entlarven, aber diejenigen, die sich schon darauf eingelassen haben, sehr selten überzeugen.
Nee, ja? Also die wollen auch nicht überzeugt werden.
Die wollen nicht überzeugen. Also es gibt ja Leute, die, selbst wenn es zusammengebrochen ist, gleich ins nächste einsteigen.
Ja, genau. Hatte ich auch manchmal, da hatte ich ja auch mit einem gesprochen, da hatte ich nach Betroffenen gesucht von einem System und dann hatte er mir erzählt, wie verärgert er ist und jetzt hat er etwas Neues gefunden und dann war das ein Produkt, über das ich so ein paar Wochen vorher geschrieben hatte und er hat auch direkt die Tonlage geändert und hat plötzlich auch wie so ein Vertriebler geredet. Mhm. Das war völlig seltsam, aber er schien ja wirklich anfällig zu sein für diese Maschen irgendwie und nicht zu lernen.
Was sind denn, also Multilevel Marketing ist einmal eine sozusagen Red Flag, ein Warnzeichen. Was sind denn andere Warnzeichen, die man erkennen kann?
Also was ich schon gesagt hatte, die Renditeversprechen. Also klar, es gibt Anleger, die oder auch, ja, ich hatte das ja genannt, es gibt auch Hedgefonds, die total krass performen, die den Markt um Längen schlagen. Aber das ist eben nicht die Regel, das ist die Ausnahme. Und vor allem, je höher die Rendite, umso mehr Risiko ist man ja auch vorher eingegangen. Und wenn dann mit einer Rendite geworben wird von 10% im Monat, das muss man ja mal hochrechnen, das ist ja total absurd viel. Oder was hatte ich letztens irgendwie in einem Jahr verdient man dann mit Nichtstun 38.000 Euro? Mhm. Dann könnte man sich schon fragen, ob das stimmt, ob dieses Versprechen realistisch ist, weil meiner Erfahrung nach machen seriöse Anbieter nicht diese Versprechen, die machen gar keine Versprechen. Die wissen, man kann sie auf diese Versprechen festnageln, die überzeugen durch Performance. Und ich finde, man sollte immer vorsichtig sein, sobald da jemand verspricht, den Markt zu schlagen. Also sobald da jemand eine Rendite verspricht, die im zweistelligen Bereich ist, da wäre ich einfach sehr, sehr skeptisch. Weil wenn was zu schön ist, um wahr zu sein, ist es halt auch oft einfach nicht wahr oder sehr, sehr riskant.
Aber du hast natürlich das Problem, bei gerade im Kryptobereich, dass man quasi sagen kann, naja, passieren tut es schon. Also gerade ja, genau. In einem Krypto-Bullenmarkt, selbst Bitcoin hat dann 100, 200, 300, 400% Rendite und dann gibt es noch Kryptowährungen, die machen noch ganz andere, vollkommen irre Renditen. Das mögen dann auch oft Pump-and-Dumps sein, also dass jemand den Markt manipuliert und rauftreibt und dann fallen lässt, aber die Charts sind da. Man kann darauf hinweisen und oft sind ja dann auch bei diesen Schneeballsystemen, ist es ja dann so, dass quasi die früh eingestiegen sind, zeigen dann denen, die später einsteigen, ja schau mal, ich habe mein Geld abgezogen, ist gar kein Problem.
Ja, ja, weil zum Beispiel am Anfang auch diese erdachten Kryptowährungen von diesen Anbietern, die performen am Anfang auch oft ziemlich gut, weil ja immer mehr Leute erstmal kaufen, ne? Und wer da rechtzeitig fair kauft, der hat da wahrscheinlich auch gut dran verdient, ja. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb zurzeit Kryptowährungen so ein beliebtes Motiv sind bei diesen Anbietern. Mhm. Die Sache ist nur, dass man eben nichts versprechen kann und ich würde einfach hellhörig werden, sobald da was versprochen wird, weil ein Realist, wenn man jetzt mit jemandem reden würde, der einen gegen Geld berät im Finanzbereich, dann würde er ja einem sagen, Du kannst theoretisch damit recht hohe Rendite machen, aber es gibt diejenigen, die Risiken, ich kann nichts versprechen, das kann total nach hinten losgehen. Und diese Warnungen fehlen eben total. Und es gibt, also das finde ich immer trotzdem, da sollte man wirklich hellhörig werden, wenn die negativen Sachen einfach nicht angesprochen werden.
Es ist auch ganz bizarr, nicht? Also man liest in der Zeitung, es gibt keine Zinsen mehr, man muss das Geld anlegen und dann vertraut man nicht quasi der Bank, Klammer auf, die dann einem auch einen teuren, wahrscheinlich schlecht performenden Fonds andrehen will, aber zumindest einen, in dem auch wirklich das drinsteckt, was draufsteht, Klammer zu, sondern man läuft halt dann zu irgendeinem halbseidenen Anbieter mit irgendwelchen Veranstaltungen. Also ich glaube, eines der Warnsignale, das ich sehe, ist auch eine gewisse, wie soll ich sagen, die Abwesenheit jeglicher Ästhetik.
Ja,
also weil die das sind meistens junge Männer, die auf der Bühne stehen und die sich so anziehen, wie sie glauben, dass sich erfolgreiche Geschäftsleute anziehen sollten.
Ja.
Und wenn man ein bisschen was von Mode versteht, dann sieht man das auch gleich. Ja. Und dann es ist mega cringe, aber es hat auch ein bisschen dieses, gerade die MLM-Strukturen haben ja dieses fast schon Sektenartige, ja, wo einem dann eingetrieben, ja, wird, dass man nur in eine Richtung denkt quasi.
Das ist ein gutes Stichwort. Also mir hatte auch mal bei einem System danach ein Angehöriger von einer Betroffenen, die da eingezahlt hat, geschrieben. Der hat gemeint, die hat ihre Ausbildung abgebrochen. Alle Freunde, die sie gewarnt haben, zu denen hat sie den Kontakt abgebrochen. Er war wohl mit ihr verwandt, selbst zu ihr, selbst mit ihm redet sie wohl kaum mehr. Und sie ist einfach überzeugt, sie ist in der elitären Gruppe, sie weiß die Wahrheit, alle sind neidisch auf ihren Erfolg und wollen ihr diesen Erfolg schlecht machen. Und genau, die kreieren dieses Fake-Zusammenhaltsgefühl eben A, durch diese pompösen Veranstaltungen und B, weil meistens die Vertriebler, wenn die recht weit oben stehen, nochmal so einzelne Gruppen gründen, irgendwie die Plaplapper-Army oder so, irgendwelche englischen Wörter einsetzen. Und dann nochmal so Gruppencalls zu haben und dann feuern die sich gegenseitig an, geben sich so Fantasietitel, dann wird man irgendwie Super-Chairman, wenn man genug Leute angeworben hat oder so. Und es sind natürlich so Zusammenhaltsgefühle sozusagen, die da geweckt werden sollen. Und klar, die weckt eine Bank nicht ungefähr, also ich wurde jetzt noch nicht, Gott, ich wurde mal von der Bank angerufen, sehr häufig. Es war sehr nervig, aber ich wurde jetzt noch nicht von einem Bankberater angerufen und bekam irgendeinen Fantasietitel verliehen und wurde zu einem Event in Dubai eingeladen. Also das ist schon.
Stell dir
von der Volksbank.
Von der Volksbank. Die Super Seva Judith, ja. Ja, warum sind die eigentlich immer in Dubai, die Events?
Ja, Dubai ist so ein. Also, natürlich hat Dubai auch einige Vorteile. Ist halt eine Sonderwirtschaftszone.
Ja. Steuern, ja.
Genau, aber klar, es ist natürlich auch so ein beliebter Ort für Leute, die was zu verstecken haben. Und ganz praktisch auch, wenn man im Ausland sitzt, man kann nicht so leicht rechtlich belangt werden. Meistens haben die ja nicht nur eine Firma dann, sondern ich hatte das bei einem System richtig stark bemerkt. Da wollte ich wissen, wer dahinter steckt. Also ich wusste, wer dahinter steckt, aber ich wollte es nachweisen. Die waren an so vielen Orten der Welt, irgendwie auf Zypern, Dubai, St. Vincent und die Grenadinen, Hongkong, Georgien. Also einfach wirklich überall verteilt und auch immer über so Anwaltskanzleien. Und ja, klar, man weiß da nicht, wer verantwortlich ist. Man kann niemanden verklagen und deshalb sitzen da eben viele auf Dubai. Und ich glaube auch, das ist so ein bisschen so ein Ort, der irgendwie für Reichtum steht. Also für das, was Leute für Reichtum halten irgendwie.
Dicke Autos,
manchmal
hohe Häuser.
Aber,
ja. Ja, aber das passt dann auch oft dazu. Ja, also wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen? Weil es ist ja doch wirklich ein Thema, das eigentlich sehr, sehr wenige sich quasi als Steckenpferd auch ausgesucht haben.
Also das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Da war ich noch im Studium und da hatte ich noch mein Instagram-Profil nicht auf privat gestellt gehabt und hatte da halt viele gepostet und war da aktiv. Und dann hatte mich irgendwer angeschrieben, hey, coole Fotos, wenn du noch mehr reisen möchtest. Ich habe da ein ganz tolles geschäftliches Angebot und ob wir mal reden können. Und ja, ich war irgendwie gerade fertig mit meinen Klausuren und dachte, ich habe jetzt eh nichts Besseres zu tun. Also hatte ich mit dem geskypt Und dann fing der an und der wusste ja nicht, dass ich VWL studiert habe. Und dann hat der dann erzählt, ja, wie toll das wäre, man könnte mit Forex Trading reich werden. Und ich wusste halt, das ist natürlich total volatil, das ist total schwierig, auf Währungskurse zu wetten. Und als der dann mit diesen Hebeln kam, wusste ich schon, okay, das ist eigentlich Lotterie spielen. Und dann hatte ich aber trotzdem so mitgemacht und so, aha, ist interessant, aber ich muss noch eine Nacht drüber schlafen. Und wusste, dass ich dann aber im Sommer ein Praktikum hatte beim Handelsblatt damals, dort wo ich jetzt auch anfange, und hatte dann einfach über dieses System einen Artikel geschrieben. Und dann hatte, genau, dann als ich bei Welt war, hatten meine Chefin und ich gemeinsam uns diese Reihe erdacht, weil sie hatte vorher über Instagram recherchiert, eher über diese Korrelation zwischen Magersucht bei jungen Frauen in Instagram, aber hier ist eben auch diese unseriöse Werbeaspekte aufgefallen. Und dann war das auch direkt mein zweiter Artikel, ging um dasselbe System mit einem neuen Namen. Und das ist mir aufgefallen, ich hatte über die berichtet, vor 2 Jahren, die haben sich einfach umbenannt und weitergemacht und weiter Leute angeworben. Und ich hatte gemerkt, dass auch sehr schnell diese Finanzartikel beliebter waren als die über zum Beispiel gesundheitliche Produkte. Und habe da auch ein bisschen mehr Spaß, weil ich da eher im Thema drin bin, weil es eher meine fachliche Richtung ist. Ja, und so war das irgendwann so ein Selbstläufer.
Gesundheitliche Produkte auch im Sinne von Multilevel-Marketing und Betrugssystemen oder
Nee.
Abzocksystemen
Also
oder
es war eher bei gesundheitlichen Sachen, das ist eher, also tatsächlich die Werbemasche ist gar nicht so unterschiedlich, weil während man bei diesen Finanzprodukten oft sagt, mit nichts tun reich werden, ist es in dem Fall mit nichts tun schön werden.
naja, abnehmen,
Genau,
ja.
und es sind in dem Sinne nicht unbedingt Scam-Produkte. Nee, eigentlich war kein Produkt darunter ein Scam-Produkt, das will ich auch ganz klar betonen. Das will ich jetzt nicht in diese Schneeballsystem-Finanzrichtung werfen. Aber es war eben oft so, dass da ein Haken war oder dass die Versprechen ja übertrieben waren oder nicht ganz so genau so erfüllbar. Also da wurden eben auch Hoffnungen geweckt, die vielleicht nicht
Verstehe.
ganz
Aber ist
genau.
natürlich noch schwieriger nachzuweisen. Als
Ist noch
weil bei
schwieriger nach,
Finanzprodukten
genau.
kann ich den Verlust irgendwann einmal beziffern.
Genau, und ich fand es auch bei den Finanzprodukten, es hat mir ehrlich gesagt auch mehr Spaß
Ja.
gemacht, weil ich habe da auch immer schon Freude, sobald diese absurden Videos kommen mit, ich habe jetzt eine fette Karre und bin in Dubai und gehe jetzt irgendwie vergoldetes Steak essen oder so. Ich habe da mehr Lust, diesen Leuten auf den Zahn zu fühlen und ja.
Und ich finde es wirklich wahnsinnig wichtige Arbeit, die absolut unterstützenswert ist. Und wirst du beim Handelsblatt das auch, dieses Thema auch betreiben?
Also unter anderem ja, also ich habe da auch andere Themen, aber werde da
Aber was sind die
weiter
anderen Themen?
dranbleiben. Tatsächlich, also Geldanlage und Märkte, Rohstoffe auch, genau, aber lasse ich mal auf mich zukommen. Genau, also jetzt zu dem Aufnahmezeitpunkt habe ich ja noch nicht angefangen beim
Wirst du über
Handelsblatt, genau.
Bitcoin auch schreiben?
Wenn sich was ergibt, gerne.
Bin schon gespannt, bin schon gespannt. Also da tut sich ja auch langsam was in den Mainstream-Medien auch. Also zum Beispiel haben die, weil wir durch vorher über die Unterscheidung gesprochen haben, ja, haben diese großen Kryptoskandale, so wie FTX und Luna, hat das, glaubst du, an der Wahrnehmung was geändert oder ist es jetzt eher noch negativer, noch allgemeiner?
Ich glaube, es ist eher negativer. Also es hat ja eher gerade FTX, ich glaube, dass da schon viele dachten, dass das ein seriöser Anbieter ist. Und ich glaube, das erschüttert einen schon, wenn dann selbst FTX ja letztendlich massiven Dreck am Stecken hatte.
Massive Träger ist, glaube ich, noch schön ausgedrückt, aber es ist ein faszinierender Fall, weil es schon illustriert, aber vielleicht sind wir da in unserer Bubble. Es illustriert halt den Unterschied zwischen Bitcoin und dem Rest, weil die hatten ja 16.000 Bitcoin verkauft, die sie gar nicht hatten. Ja, also und die sie auch nicht bekommen können, ja, weil sie nicht selber erzeugen können, im Gegensatz zu einem FTT-Token oder so. Ja. Und die Leute haben geglaubt, sie besitzen das und dann war es weg und war es einfach falsch verbucht und ist einfach gone. Ja. Ich habe schon den Eindruck, dass da auch in der Berichterstattung diese Unterschiede erklärt wurden ein bisschen besser, aber vielleicht ist es wirklich ein Bubble-Phänomen, dass man das so sieht.
Ja, stimmt, aber da war schon viel, fand ich richtig spannende, richtig gute Berichterstattung und Ja, also.
Aber in diesem, hast du ganz, also du hast schon mehrere dieser solcher Systeme beschrieben, journalistisch. Gibt es da juristisch, also von der Staatsanwaltschaft, wird das verfolgt überhaupt?
Nee, also man muss sagen, die BaFin, ich will ihr nicht absprechen, dass sie sich Mühe geben oder so, aber die sind einfach recht langsam im Warnen vor solchen Anbietern oder die geben dann oft so allgemeine Warnungen eher raus, so Achtung vor unseriösen Anbietern. Ja,
Ja gut, das
Dankeschön.
machen wir jetzt auch gerade.
Genau, und dann die Staatsanwaltschaft, die können auch oft nicht so viel machen, eben wegen diesen Firmenkonstrukten, die ich beschrieben habe. Und die gerade bei Anlagebetrug ist es leider so, dass auch viele, also hatte ich häufiger schon den Fall, dass mir der Opfer erzählt haben, dass sie sich nicht ernst genommen gefühlt haben von der Polizei, von der Staatsanwaltschaft, dass sie das Gefühl haben, da geht es nicht voran. Ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie so ein Feld, in dem man, wenn man auf nicht legale Weise Geld bekommen möchte, in Deutschland gute Chancen hat, ohne das jetzt irgendwie als Werbung hier auszusprechen.
Nein, um Gottes Willen, also es ist moralisch unfassbar
Ja.
verwerflich, ja, und das, wenn du, ich glaube, wenn man einigermaßen einen intakten Kompass hat, dann wird man das auch nicht tun, an sowas teilzunehmen. Natürlich, wie gesagt, das ist so verlockend auch gestaltet. Also ich habe mal mich eben lange beschäftigt, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, mit dem Schneeballbetrugsähnlichen System Optiment. Das war in Österreich und in Deutschland auch ein Riesending, da waren über 10.000 Leute betroffen. Da ging es, das war tatsächlich Bitcoin, also die haben den Leuten, aber die haben halt, also Bitcoin, die haben halt auf, auf Veranstaltungen hatten die dort Bitcoin-ATMs stehen und haben den Leuten erzählt, ja, wir machen für euch die perfekte Rendite, ihr müsst uns nur das Geld überweisen in Form von Bitcoin, und dann haben sie das Bargeld genommen und die Bitcoins sind halt direkt abgewandert, und dann hat man den Leuten halt auf einer gefakten Maske vorgespielt, dass sie jetzt
Ja,
Geld
ja.
verdient haben, aber in Wahrheit war das schon lange weg, lange weg. Warum erzähle ich das? Weil ich habe damals, als ich das recherchiert habe, ist in der Steiermark gerade ein viel kleineres Pyramidenspiel vor Gericht gestanden. Und die, da waren, glaube ich, beteiligt 40 Leute, 40 bei dem kleineren. Und die Staatsanwaltschaft hat 8 Jahre lang daran gearbeitet, das vor Gericht zu bringen.
Krass, ja.
Bei dem anderen waren 10.000 Leute beteiligt. Es hat sich nie etwas getan von Seiten der Staatsanwaltschaft. Es hat sich nie etwas getan. Das ganze Ding ist einfach, wir haben es damals viel berichtet und es war, glaube ich, auch ein abschreckendes Beispiel für viele, aber also die Verantwortlichen wurden nicht nur nicht zur nicht zur Rechenschaft gezogen, sie wurden nie gefunden.
Die fangen auch manchmal neu an, dann. Also die haben das eine System crasht dann und dann warten die so ein Jährchen und denken sich was Neues aus. Also man kann da anscheinend endlos Geld verdienen, wenn man sich geschickt anstellt, ja.
Jetzt müssen wir wirklich aufhören,
Also
aufpassen, dass es hier nicht zur
macht das nicht. Nein, das ist
Werbeveranstaltung
wirklich,
wird.
also wirklich schlimm teilweise. Also mir schreiben da wirklich Betroffene, dass sie irgendwie nur noch kaum mehr schlafen können und Bauchschmerzen haben und am Existenzminimum leben oder ihr gesamtes Erspartes weg ist. Also es hat schon schlimme Folgen. Und was ich auch manchmal schwierig finde, ist wirklich, dass da Leute kein Mitleid mit den Betroffenen zeigen, weil jeder hat mal einen schwachen Moment. Ich habe zum Beispiel mein Auto vor ein paar Wochen vergessen abzuschließen. Stand in Frankfurt, unabgeschlossen, ganz toll, in der Innenstadt, abends. Hätte sich jemand reinsetzen können und wahrscheinlich losfahren können, recht schnell. Und das ist auch dumm, ja. Und wäre mir das Auto gestohlen worden, dann hätte ich auch gedacht, irgendwie habe ich es fast schon verdient, weil ich unachtsam war. Aber jeder hat diesen Moment mal irgendwann, dass er nicht aufpasst, dass er ja eine Gefahr nicht bemerkt. Und ich finde, da sollte man einfach nicht urteilen drüber. Das ist immer schlimm. Und das Verbrechen geschieht ja trotzdem.
Es ist sogar psychologisch, es ist sogar doppelt dramatisch, weil du ja quasi, wenn du in diese solche Systeme reingezogen wirst, dann über die Gier. Ja, weil die Leute wollen ja, sie machen dir Fear of Missing Out, ja. Du musst jetzt dabei sein und dann kannst du noch mitspielen bei den Großen oder was auch immer. Das heißt, dein Fokus ist auf das Geld verdienen und dann ist plötzlich das ganze Geld weg.
Ja, ja.
Was muss ja ein das ganz, 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 ganz schwer zu verkraften sein, bis hin zu gar nicht zu verkraften. Also die ich kann mir, stelle mir das fürchterlich vor. Ich meine, natürlich, ich habe durch Eigenfehler auch schon viel Geld verloren beim Traden. Ja,
das ja, ich habe auch mal so einen Reinfall gehabt mit CD Projekt.
Mit was?
Mit CD Projekt.
Was ist das?
Das ist eine polnische Firma, die haben The Witcher entwickelt, also ein total erfolgreiches Computerspiel.
Ja.
Und dann hatten die für Cyberpunk Werbung gemacht und
ja.
Ich dachte so, okay, dieses Spiel sieht so gut aus, das wird das beste PC-Spiel in keine Ahnung wie vielen Jahren. Und wenn ich rechtzeitig einsteige, dann kassiere ich da richtig ab und dieses Spiel war einfach ein Reinfall. Und zum Glück war das aber nur so ein bisschen Uni-erspartes, glaube ich, 100 €, 200 €, also ich konnte mich mental davon erholen, aber ich habe mich geärgert, weil ich irgendwie dachte, ich bin so ein Werbeopfer und fand dann die Werbung so überzeugend, dass ich die Aktien nur anhand eines Produkts quasi, was angekündigt wurde, gekauft hatte. Also ja, jeder macht irgendwie mal kleine Fehler. Ja,
ja genau, oder große. Also weil es ist ja auch so, dass ein Verlust psychologisch viel schlimmer wirkt als jeder Gewinn. Also wenn es mal rot ist, dann ist es schwer zu ertragen. Und selbst wenn du komplett seriös dein Geld anlegst, kann es dir passieren, dass du nur aufgrund der psychologischen Fallen Fehler machst. Ja, es hat dann gar nichts zu tun mit diesen Abzocksystemen. Aber bekommst du dann, wenn du über eines dieser Systeme schreibst, bekommst du dann, wenn das noch läuft, dann sind die ja meistens oft auch aggressiv aus der Community heraus. Also wirst du da auch angegangen?
Bei Coinfinity, da heißt es seit 2014 Bringing Bitcoin to the People. Diese Firma hat Bitcoin wirklich in der DNA und das merkt man an allen Stellen. Beim wirklich sehr guten Service, bei der persönlichen Betreuung im Grazer Front Office und bei den Services, die reichen von High Net Worth, Individual Betreuung bis zur Beratung, wenn es um die sichere Verwahrung von Bitcoin geht. Und auch jede andere Frage kann man dem Team von Coinfinity stellen und bekommt garantiert eine gute Antwort. Coinfinity ist der Hauptsponsor dieses Podcasts und das Team, das startet jetzt gerade richtig durch. Es gibt ein neues Webportal. Dort kann man kaufen, verkaufen und einen Sparplan anlegen, was sicher die entspannteste Art ist, Bitcoiner zu sein. Und neue Features kommen auch ständig dazu. Das Portal ist aus aller Welt erreichbar. Seht es euch an unter coinfinity.co.
Kommt drauf an. Also bei den... Ja, also manchmal kriege ich es nur am Rande mit. Manchmal bin ich zum Beispiel noch in den Telegram-Gruppen drin von den Systemen und dann merke ich, dass die in der Zeit, nachdem Artikel erschienen ist, so ein bisschen aggressiver Werbung machen und mehr versichern, dass alles sicher ist. Also glaube ich, dass da im Hintergrund Leute panisch irgendwie Fragen gestellt haben. In einem Fall, das war aber kein Schneeballsystem oder so, das war... waren so Signalgeber. Mhm. da hatte ich die Qualität von ihren Signalen quasi hinterfragt. Und die haben irgendwie frenetische Fans und da bekam ich tatsächlich ziemlich, also es war ein bisschen lustig, war noch so Verschwörungstheorien, also irgendwie, ich werde von den Rothschilds bezahlt und so, okay, alles klar.
Um die Leute von den geheimen Trading-Dingen fernzuhalten.
Aber es war schon krass, also da haben mir schon einige irgendwie dann geschrieben. Oder ich bin neidisch, weil ich schlecht bezahlt werde. Also sie konnten sich auch irgendwie nicht auf eine Theorie einigen, keine Ahnung.
Ja, das ist dann oft so, dass einfach 100 Dinge behauptet werden und muss einfach schauen, was hängen bleibt. Also das ist dann oft so, dass da gibt es dann Presseaussendungen und Transparenzberichte und irgendwelche, also die Betreiber suchen sich immer irgendwelche Maschen, um zumindest denen, die ihnen hörig sind, Futter zu geben. Ja, weil die ja in Wahrheit dann auch für sie arbeiten innerhalb der Community. Wenn dann einer Zweifel anmeldet, kommen gleich 5 und sagen, nee, keine Sorge und so weiter. Ja, also du hast das ja auch bei den großen Kryptowährungen, ja, die haben ja teilweise auch Fangemeinden, die sich von Haus aus schon als Army bezeichnen. Ja? Also, das gibt's, ja. Jeder, der lange genug in Krypto ist, weiß, wen ich meine, da brauche ich gar keine Namen nennen jetzt, ja. Die dann auch diese Echo Chambers bauen rund um eben Kryptos, ja. Das ist dann sozusagen die Königsklasse fast schon. Und dann hast du was auch ein großes Thema ist, das wir noch ansprechen sollten, ist natürlich Celebrity Endorsements.
Das gibt es ja heutzutage auch schon. Kannst du ja praktisch jeden C-Promi auf Instagram irgendwie kaufen, damit er dir deinen Scam bewirbt, ne?
Ja, also in einem Fall hatte ich jemanden, der hatte so Kurse angeboten. Ich hatte mir auch einen Kurs dann gekauft, also quasi dann natürlich, weil ich den Artikel schreiben wollte, nicht weil ich so doof bin und dachte, der Kurs wäre irgendwie toll. Und es war einfach so contentmäßig genau das, was man sich auf YouTube auch reinziehen kann zu dem Thema. Und der hatte tatsächlich mehrere bekannte Promis, die man so aus Reality-TV, aber auch einer war, also ist, und der lebt natürlich noch, ist ein sehr, sehr erfolgreicher Künstler, also Musiker. Und offenbar wurden die bezahlt.
Lass mich raten, Rapper.
Genau.
Ja.
ja, die wurden offenbar bezahlt, um dann Werbung zu machen, zu behaupten, sie werden von diesen Typen auch beraten bei ihren Investments. Ich hoffe nicht. Ja, und das fand ich schon krass, weil die haben ja eine riesen Reichweite und die Leute, also denke, die haben auch einige Fans, die zu ihnen aufschauen und die...
Kannst aber nichts machen. Weil wenn du sagst, ich werde von dem beraten, ist...
Genau. Also
kannst du niemanden unter Anführungszeichen belangen. Das ist eine reine moralische Geschichte am Ende des Tages.
Schon. Und ich finde es auch irgendwie so ein bisschen krass, weil das waren allesamt Promis, die jetzt nicht am Hungertuch nagen. Also bei denen ich mir jetzt nicht denke, oh Gott, die sind pleite, wenn sie nicht für diesen Anbieter jetzt Werbung machen. Und dann denke ich mir auch, manchmal haben die kein Management oder irgendwas, dass die ein bisschen filtern, dass sie nur für normale Sachen Werbung machen. Also keine Ahnung.
Ja, weil da ist sehr viel Geld im Spiel.
Ja,
da ist dann
ja,
halt also sehr, sehr viel Kohle
billig
im Spiel.
Billig war das wahrscheinlich nicht, dass die da...
Da ist dann sehr, sehr viel Kohle. Ich meine, ich bekomme das ja auch durchaus. Ich kann auch ich kann jede Woche für einen anderen Krypto-Scam Werbung machen, wenn ich will. Ja? Also die E-Mails und die DMs bekomme ich, weil meine Reichweite gesehen wird. Das geht dann einfach raus. Die schauen sich dann gar nicht im Detail an, was ich sage. Die sehen nur die Reichweite und denken sich, sie versuchen es mal. Und die... das kommt immer wieder vor, ja.
Ah, cool. Ich kriege die Anfragen immer nur für Schmuck und Fitness-Leggings.
Du bist offenbar auf Instagram sehr aktiv. Ich bin kein. Hast du schon mal gemacht?
Nein.
aber auf Instagram ist offenbar, also gerade soziale Medien sind natürlich da sehr anfällig und Instagram dürfte eine Möglichkeit sein, die Leute sehr persönlich anzusprechen, nicht?
Ja, genau. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, dass da viele, glaube ich, auch nicht so ganz unterscheiden können. Also gerade jüngere Follower. Dass da eben jemand vor ihnen sitzt, der nicht irgendwie ihr Freund ist übertrieben, aber viele, glaube ich, eifern dann so einer Person hinterher, die dann ihr Privatleben teilt und fühlen sich in irgendeiner Form verbunden und verstehen dann nicht, dass da so ein Abstand ist, dass es trotzdem jemand ist, der auch in seine Tasche, was ja nicht verwerflich erstmal ist, aber auch in seine Tasche wirtschaftet und natürlich seine Follower auch als Kunden sieht oder als potenzielle Leute, die er für Werbung erreichen kann. Ich glaube auch deshalb, dass es irgendwie leichter ist, über Instagram oder ja auch TikTok und so weiter potenzielle Kunden auch für fragwürdige Angebote zu gewinnen, als jetzt, wenn man im Fernsehen so eine Werbung macht, weil da, glaube ich, haben schon viele Leute den Abstand begriffen, dass da, wenn da jetzt irgendwie ein bekannter Fernsehmoderator für irgendwas wirbt, dass man weiß, okay, der wurde jetzt bezahlt dafür. Ich glaube, da ist nochmal mehr Distanz als auf Insta.
Genau, und du hast zusätzlich halt die Möglichkeit, dass du quasi deine kriminelle Energie digital und eigentlich anonym ausleben kannst, wenn du es einigermaßen schlau machst, nicht? Also du kannst ja auch in Dubai sitzen und von dort aus Content produzieren, die Leute in irgendwelche Dinge hineinzutreiben oder selbst ein System aufbauen, ohne dass du dich überhaupt jemals in Gefahr begibst, weil aus Dubai wird dich keiner jemals holen oder abschieben oder sonst was.
Ja, es gab sogar einen Fall, da hatte der Influencer, der hatte für eine bekannte Firma geworben, bei der man so Copy-Trading machen kann, und hat dann aber einige Geld verloren und der hatte zum Beispiel auch immer eine Maske an. Also so eine, ich glaube so eine Anonymous-Maske oder so. Das heißt, man weiß nicht mal, wie der aussieht. Der ist quasi nicht fassbar.
haben wir noch wichtige Warnkennzeichen vergessen? Also wir haben jetzt, wir sagen Multilevel-Marketing, hohes Renditeversprechen, fragwürdige Ästhetik. Übrigens, bei den 2017er, 16er, 17er Scams rund um Krypto war das eben auch noch im Design so. Jetzt, 2021, ist mir aufgefallen, dass sowohl Luna als auch FTX an sich sehr modern designt waren.
Ja,
sehr, sehr gut dahergekommen sind. Das heißt, auf das kann man sich dann auch nicht mehr verlassen. Außer natürlich Sam Bankman-Fried vom Style her immer sehr fragwürdig gewesen. Kennst du die Story, weil wir gesagt haben, prominente Endorsements, kennst du das, hast du das mitbekommen von Taylor Swift oder FTX?
Ja.
Die hat 100 Millionen abgelehnt mit der Frage, ob er dort illegale Securities verkauft. Also ich meine, Hut ab.
Ja, also Respekt, ja.
Also gut, noch Warnhinweise. Was haben wir noch?
FOMO auf jeden Fall. Ja. Also immer diese FOMO-Masche. Zum Beispiel, die fangen dann, oft werden diese Präsentationen sogar mit Bitcoin begonnen. Und dann wird gesagt, da war der Kurs damals, da ist er heute und wer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war, der ist jetzt Millionär oder Milliardär und konnte reich werden. Und manchmal gehen die sogar weiter und erzählen irgendwie noch die Geschichte des Internets und sagen, wer da ganz früh, also total absurd, und ziehen dann quasi so einen Gedankensprung zu ihrem Produkt und sagen dann, ja, und das ist im Prinzip wie Bitcoin oder wie das Internet. Und wenn ihr jetzt früh dabei seid, dann seid ihr quasi an der dritten großen Welle dran und werdet total reich. Also im Prinzip diese Fear of Missing Out, die da bedient wird, und man hat das Gefühl, man ist bei was Großem von Beginn an dabei. Das wird schon oft bedient. Und was mir auch aufgefallen ist, das ist eher bei diesen, fast schon bei diesen ganz primitiven Scams, vielleicht kennst du diesen Höhlen der Löwe-Artikel.
Ja klar, die ja so auftauchen auf Facebook,
ja, und
so,
genau.
Das sind oft beworben. Nicht? Günter Jauch hat jetzt was und wer ist noch? Boris Becker, glaube ich,
genau.
Und die Regierung
will immer nicht, dass man das Investment kennt. Und was ich sagen will, oft
also wird
so ein bisschen...
Also nur Full Disclosure, das Günter Jauch ist auch ein Opfer hier.
Genau.
Und Boris Becker sind Opfer.
Natürlich also haben die nicht.
Ja, aber man muss das, glaube ich, darstellen. Also die werden dann dargestellt, man landet auf irgendwelchen Websites, die schauen dann meistens aus wie eine Boulevard-Zeitung. Und das ist dann ein Geheimnis, das dann verraten wird. Aber nur dir, nur du darfst es erfahren, nicht? Das ist die Masche.
Genau, und es wird immer mit so ein bisschen... Ja, die Regierung will, dass man nicht reich will. Also es wird immer so ein bisschen Misstrauen ins System gestreut. Das machen auch einige, das war jetzt so das klassischste Beispiel, das machen auch einige dieser Anbieter. Das heißt, sie nutzen, ich hatte auch letztens so eine Umfrage gesehen, da waren irgendwie total viele Leute unzufrieden mit der Demokratie hier. Also es gibt einfach viele Leute, die irgendwie so ein Systemmisstrauen haben. Und es wird dann genutzt, so ein bisschen auch fast so verschwörungstheoretisch, um dann damit quasi den Leuten so Misstrauen in das gesamte bestehende Finanz- und politische System einzureden, und ihr könnt euch absichern mit unserem bescheuerten Produkt. Also so ein bisschen wird da auch quasi so ein bisschen die Tendenz, die einige Leute vielleicht zu Verschwörungstheorien haben, ausgenutzt.
Ich glaube, es ist wichtig auch in einem Bitcoin-Podcast und vor einer Bitcoin-Audience dieses Thema anzusprechen, weil unter Bitcoinern sind extrem viele, die dem klassischen System misstrauen. Eigentlich bist du nur zum Bitcoiner, wenn du dem klassischen System misstraust.
Ja, ich habe jetzt auch bewusst gesagt Verschwörungstheorien, um das so ein bisschen nicht in einen Topf zu werfen. Ja.
Nein, das ist total gut, dass du das machst, aber trotzdem muss man die Verantwortung, glaube ich, sehen. Also die Verantwortung unabsichtlich, und ich weiß auch nicht, was man genau dagegen tun soll, aber es passiert nun mal. Einerseits hast du eben diese Bitcoin-Story als Basis für diese ganzen anderen Scams, die dann einfach drauf aufspringen und sagen, schau, wir machen das genauso wie Bitcoin. Ja. Und andererseits hast du halt auch diese Skepsis, die dann auch ausgenutzt wird, die da ist. Also ich glaube, man darf da nicht die Augen verschließen. Man darf nicht arrogant sein und sagen, naja, nur weil ich es verstanden habe und ich halte meine Keys auf meiner Hardware-Wallet und beschäftige mich den ganzen Tag damit. Andere Leute hören das vielleicht nur am Rande und fallen dann in so ein Loch hinein und kommen da auch nicht mehr raus. Also deswegen, das sollte man... Ich weiß nicht, was man dagegen tun kann, außer aufklären, aber man sollte es meiner Meinung nach sehen.
Ja, ich glaube, das ist auch manchmal so ein bisschen gerade in dieser Höhle der Löwen-Scam, da sind eher die Opfer, würde ich sagen, ein bisschen älter. Und ich glaube, das ist auch manchmal so ein bisschen fehlende Social-Media-Kompetenz. Mhm. Also ich glaube auch zum Beispiel für diese ganzen Telegram-Gruppen, in denen dann irgendwie so völlig absurde Theorien mit den Chemtrails oder was auch immer verbreitet werden, sind oft eher ältere Leute. Und ich glaube, das ist, glaube ich, für viele Leute, die nicht mit dem Internet groß geworden sind, schwierig zu unterscheiden, was dann eine seriöse Quelle ist und was irgendwie einfach so ein Typ ist, der irgendwas im Internet behauptet, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Ich glaube, da wird eben auch mit so einer fehlenden Medienkompetenz gespielt.
Ganz sicher.
Und ja, ausgenutzt. Und das ist natürlich irgendwie traurig, weil da Leute auch drauf reinfallen, bei denen ich auch wirklich sage, die haben, ja, das sind vielleicht ältere Menschen, die es einfach nicht besser wissen, die man da ausnutzt in ihrer Unbeholfenheit mit dem Internet.
Die kommen aus einer Generation, die ohne diese ganzen Medien aufgewachsen ist, für die quasi alles, was du wirklich im persönlichen Gespräch erfahren hast, dann auch wirklich persönlich war. Mhm. Und plötzlich sind dann quasi in derselben App, ja, die Scammer direkt neben den Enkeln, nicht? Also nicht nur Enkeltrick, sondern du hast die Familiengruppe und dann hast du die Scammer und manchmal kommen die Scammer auch in die Familiengruppe und gerade alte Menschen können das oft dann nicht unterscheiden und wollen dann vielleicht auch dabei sein oder lassen sich dann vielleicht sogar von ihren Enkelkindern, die wiederum da reingefallen sind, überreden. Also oft sind ja die, gerade in diesen Schneeballsystemen, sind ja dann die Opfer, da gibt es ja ganze Familienclans, die da hineingezogen werden.
Ja, das ist schon auch manchmal irgendwie, dass dann der eine Partner, Partner oder Partnerin reinzieht und ja, dann hat man auch so eine persönliche Verwerfung danach natürlich, weil dann gibt es natürlich Vorwürfe, du hast mich damit reingezogen. Das ist schon irgendwie eine fiese Masche insgesamt. Ich überlege gerade, ob es noch irgendein Warnsignal gibt, Renditeversprechen, FOMO. Ich würde sagen, so wo ich wirklich wegrennen würde, wären diese Worte wie passives Einkommen, keine Vorkenntnisse erforderlich und immer dieses mühelos reich werden. Das ist einfach Quatsch. Niemand wird ohne Aufwand reich. Klar, man hat vielleicht geerbt, aber dann hatten die Eltern oder die Großeltern den Aufwand und wer wirklich erfolgreich investiert und vielleicht sogar eine Überrendite einfährt, der hat sich vorher informiert, der hat sich eingelesen, der hat Zeit aufgewendet, um sich da ja schlau zu machen. Das ist kein Zufall. Und,
aber es ist oft Glück dabei.
Glück schon. Es ist
oft Glück dabei.
Aber dieses passives Einkommen ohne Aufwand, ohne Erfahrung, also ist vielleicht so ein Boomer-Spruch, aber von nichts kommt nichts. Und ich glaube, das kann man sich auch einfach bei der Geldanlage merken, ja.
Das ist ja auch Kern der Debatte bei Krypto zwischen Bitcoin Proof of Work. Ich weiß, Energieverbrauch, aber das ist eben nicht nichts. Ja, so,
ja.
Während das bei den anderen wird das dann argumentiert, ja, wir brauchen ja die Energie nicht, aber das ist eben, weil sie aus dem Nichts kommen. Ja. Das ist also ganz, 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 ganz entscheidend, weil eben, das ist eben, das meine ich ja auch mit Story, also im Kern der Story ist oft der Preis, also fast immer der Preis. Ja, gerade am Anfang, wenn man aufmerksam wird auf etwas wie Bitcoin, dann ist der Preis. So, jetzt sagst du, von nichts kommt nichts. Das stimmt natürlich. Ja, aber für die meisten Menschen, für die ist es natürlich schwer zu sehen, was jetzt der Aufwand war für diejenigen, die 2010, 11, 12 groß Bitcoin gekauft haben. Der Aufwand war natürlich, von einem derartig unsicheren neuen System so überzeugt zu sein, dass man es über 10 Jahre auch hält, das Zeug.
Ja.
Ja. Das muss man mental erstmal mitmachen, nicht? Also, keine Ahnung, du kaufst Bitcoin bei 10 Euro, ja, das steigt auf 100 Euro und alle, die wissen, dass du Bitcoin hast, sagen dir, ja, verkauf, 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 du Wahnsinniger, verkauf doch. Ja, du musst schon ein unglaubliches, du musst unglaublich überzeugt von dem System sein, um von 10 Euro bis zu 69.000 Euro zu halten. Ja,
ja, das ist ja irgendwie mentaler Stress. Also,
ja, irre.
Ja. Ich habe persönlich zum Beispiel wenig Einzelaktien, weil ich irgendwie während der Pandemie hatte ich so aus Langeweile immer wieder gekauft und verkauft und so mittelfristig gehandelt. Und dann irgendwie, seitdem ich aus dem Studium draußen bin, ich habe irgendwie gedacht, nee, ich kann da irgendwie nicht mehr so perfekt ruhig bleiben, ruhig schlafen. Ich lege jetzt einfach breit an in ETFs und bin da vielleicht langweilig und auf Nummer sicher, aber hab dann meine Ruhe, hab einen Stressfaktor weniger. Und
das funktioniert für dich?
Für mich funktioniert das gerade.
Ich schaff's nicht mal mit ETFs. Ich bin so unfähig, ich schaffe es nicht mal bei ETFs, den Handelsknopf nicht zu drücken. Also okay, ich persönlich, also, ja, ich muss, für mich gibt es nur Gold im Wald vergraben und Bitcoin auch im Wald vergraben. So, ja? wenn ich nicht rankomme, ja, dann mache ich auch nichts. Ja? Während alle anderen Dinge, also deswegen kann ich auch über das ganz gut reden, weil ich habe wirklich jeden Anlegerfehler der Welt schon gemacht. Außer auf einen Outright-Scam reinzufallen. Das ist Gott sei Dank noch nicht passiert. Aber ich habe sonst jeden Anlegerfehler gemacht und irgendwann kriegst du gewisse Routine dabei und kannst dir noch dabei zusehen, wie du Fehler machst und machst sie trotzdem. Das ist das Lustige. Du kannst gar nicht anders, weil die Psychologie stärker ist als jede Ratio. Deswegen natürlich eine langfristige Anlage in einem Indexfonds ist eine ja, time and tested. Wobei, da kommen wir jetzt in die VWL, also ich würde behaupten, es gibt schon einen Grund dafür, dass der Indexfonds erfunden wurde in den 70er Jahren, kurz nach Ende des Goldstandards, wo dann das richtig losgegangen ist mit dem Gelddrucken und so. Und plötzlich ist der Wasserpegel gestiegen und deswegen alle Boote mit. Und dann ist es ganz gut, wenn du investiert bist im Indexfonds. Aber es ist natürlich jetzt auch ein Riesenthema. Also nicht nur Bitcoin ist quasi schuld oder Mitschuld daran, den Boden zu bereiten für diese Abzockmaschen. Die gesamte Situation, dass Deutschland jetzt langsam den Aktien- und den Kapitalmarkt für sich entdeckt.
Ja, und auch eben die Situation, das hatte ich auch, ich hatte so einen Abschlussartikel dann geschrieben, weil ich ja jetzt für Welt die Reihe beenden musste, logischerweise. Da hatte ich eben auch geschrieben, es gibt Umstände, die Leute auch in diese Scams treiben. Und ein Umstand, der für meine Generation, auch die unter mir, also Gen Z, einfach, glaube ich, ein entscheidender Faktor ist, wir wissen, dass wir später wahrscheinlich keine sonderlich tolle Rente bekommen werden, weil eben das aktuelle Rentensystem in Deutschland mit dem demografischen Wandel, das wird nicht so funktionieren, ja, das geht nach hinten los, das ist ein Scheitern mit Ansage. Und wenn dann natürlich jetzt nicht irgendwie mal nach Schweden, nach Australien oder nach Norwegen gesehen wird und mal geschaut wird, wie können wir das Rentensystem umstellen, klar, da kriegen auch Leute Angst. Ich will nicht im Alter irgendwie nicht mehr, was machen alte Leute gerne, ins Café gehen oder so. Also deshalb, und ich glaube, viele suchen da jetzt schon irgendwie nach Wegen, schnell Rendite einzufahren aus Panik.
Die größte Ironie dabei ist natürlich, dass das Rentensystem ein Pyramidenspiel ist.
Ja.
Also das ist die ganz große Ironie, nicht? Man versucht dann mit einem das andere zu bekämpfen. Wobei ich ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher bin, ob es die, gerade bei den jungen Leuten, ob es wirklich die Sorge vor der Rente ist oder einfach das Gefühl, dass du auch keine, also schon bis zur Rente kein großes Geld verdienen wirst, dass du dir eh nichts aufbauen kannst, dass du kein Haus kaufen kannst, keine Wohnung kaufen kannst. Die Generation unserer Eltern konnte das alles noch und für die Generation der jetzt 20- bis 35-Jährigen geht es sich dann gefühlsmäßig nicht aus und deswegen gehen sie gleich ein großes Risiko ein. Also ich glaube nicht, dass es die Rente ist, ehrlich gesagt.
Ja, wobei bei Haus, ich glaube, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, mich interessiert das gar nicht irgendwie. Ich weiß nicht, ob da gar so viele Leute jetzt in meinem Alter dieses klassische Hausbauen-Traum-Ding haben, aber ich glaube schon, dass viele das Gefühl haben, dass sie irgendwie weniger für ihr Geld bekommen, für ihre Arbeit bekommen und ja, sich dann eben nach irgendwelchen Alternativen umsehen und eben anfälliger sind für fragwürdige Angebote, die ihnen versprechen, schnell reich zu werden. Und ja, ich glaube da, ich glaube, wir leben in einem Umfeld, was anfällig macht für solche Maschen einfach.
Das heißt, du, wenn du jetzt sagst, du schreibst jetzt dann auch beim Handelsblatt über Geldanlage, über Rohstoffe, das heißt, du selbst investierst in ETFs?
Ja, ich darf ja dann gar nicht sollte jetzt nicht unbedingt in Einzelanlagen investieren, also ich will ja keine Interessenskonflikte mir selbst irgendwie einbrocken.
Ja, wobei, also bist du zum Beispiel in Bitcoin investiert, darf ich dich das fragen?
Darfst du fragen? Nee, das hat auch den traurigen Grund, dass ich ein, was Geld und Finanzen angeht, fauler Mensch bin manchmal. Also ich brauche immer sehr lange, bis ich irgendwie ein Konto eröffne oder dann auch Geld auf das eröffnete Konto einzahle. Und es sind bei mir immer so ewige Akte und ich war bisher einfach viel zu faul, mir da quasi was einzurichten und mich da richtig reinzufuchsen, wie ich da als Privatanleger vorgehe. Also das ist immer so ein bisschen die Ironie, man gibt dann Finanztipps und selbst ist man jemand, der da oft so ein bisschen langsam ist.
Ja, man darf nicht, das ist grundsätzlich so, das betrifft alle Journalisten, das ist ein Service an die Audience sozusagen, dass die, in der Theorie wissen sie alles perfekt, nicht? So wie die Fußballtrainer, 80 Millionen Nationaltrainer hat Deutschland angeblich, die wissen, in der Theorie wissen sie alles perfekt, in der Praxis hapert es an der Umsetzung.
Das Beste war, man hatte ich einen Artikel über Klarna geschrieben und über Klarna-Schulden und dann hatte ich den so abgeschickt und dann habe ich so gedacht, Moment, oh. Und dann fiel mir ein, dass ich auch noch irgendwie so drei Sachen bei Klarna offen hatte. Da dachte ich mir, so scheinheilig. Aber gut.
Naja, ist es, aber das ist ja der Punkt. Deswegen frage ich dich ja auch wegen Bitcoin. Weil ich meine, einerseits gibt es für Finanzjournalisten quasi dieses Meme, ja, wenn du nicht investiert bist, dann kannst du unabhängig berichten. Aber gerade bei einer neuen Technologie wie Bitcoin kann ich es schlecht, ist es quasi Teil der Recherche, das auch zu nutzen in meinen Augen. Ja, also das ist das, oder Klarna genauso. Also deswegen ich zum Beispiel mache kein Geheimnis aus meinen ganzen Anlegerfehlern, weil ich mir denke, wenn ich zugebe, dass ich die selbst gemacht habe, dann ist das irgendwie glaubwürdiger, dass es das gibt quasi, dass das passieren kann.
Ja, ich glaube, so ein richtiger Interessenskonflikt ist, wenn man jetzt irgendwie, man hat eine Aktie der Deutschen Bank, nicht eine, also viele. Genau, man hat ja irgendwie stark in die Aktie der Deutschen Bank investiert und schreibt dann ständig über genau dieses Geldhaus. Und dann hat man natürlich irgendwie einen Interessenskonflikt. Wenn man sich jetzt vielleicht aus Interesse dann eine Aktie kauft und irgendwie schaut, wie sich die entwickelt in ein paar Wochen, okay. Aber ich finde, so große Interessenskonflikte, da macht man sich enorm angreifbar. Und das würde ich auch niemals irgendwie tun, auch bei anderen Sachen. Ich würde auch nie in eine politische Partei eintreten, weil ich auch da keinen Interessenskonflikt haben will. Ja, da will ich irgendwie sauber bleiben.
Ja klar, ja. Natürlich. Also ich glaube, da muss jeder auch seinen Weg finden. Auch abschließend, weil es mich wirklich wahnsinnig interessiert, du hast auch die Medienkompetenz angesprochen. Jetzt einerseits natürlich bei den älteren Menschen in ihren Telegram- und WhatsApp-Gruppen ist die Medienkompetenz oft sehr gering. Ich habe schon den Eindruck, dass junge Menschen in deinem Alter und vielleicht sogar noch jünger, die wirklich mit dem Internet und dann teilweise auch schon mit Bitcoin aufwachsen, da ist die Medienkompetenz viel höher, oft, weil sie einfach erlernen, dass sie unterscheiden. Aber jetzt für dich als Journalistin, als Medienmacherin, als Persönlichkeit, die in der Öffentlichkeit steht, wie willst du das anlegen in den nächsten Jahren? Was sind die Kanäle, die du für wichtig erachtest? Und wie siehst du überhaupt die Entwicklung quasi der Medien?
Also für mich wichtig?
Oder ja, aus deiner Perspektive, ja.
Also, okay, also was ich jetzt persönlich nutze, ja gut, also Ich sehe, dass halt die Generation, die etwas jünger ist als ich, viel TikTok nutzt. Und das ist zum Beispiel so ein Medium, da kriege ich irgendwie keinen Zugang mehr zu. Mhm. Und dem misstraue ich auch einfach wegen der chinesischen Regierung. Ich glaube, was man nicht unterschätzen darf journalistisch, ist Instagram. Es gibt viele Leute, die ich kenne, auch in meinem Alter, die nicht mehr Zeitung lesen, die nicht mal irgendwie die Tagesschau oder sonst was auf YouTube schauen.
Und sondern die nicht mal auf Twitter sind.
Die nutzen wirklich einfach Instagram, um sich zu informieren. Die nutzen diese Kacheln und die wissen dann auch genau nur, was passiert ist, mehr nicht. Das darf man nicht unterschätzen, das Medium.
Man muss dorthin gehen, wo die Menschen sind. Man kann nicht die Arroganz besitzen, zu sagen, ich weiß alles, kommt zu mir. Ja?
Ich glaube, Twitter ist total überschätzt, außerhalb der Journalisten- und Politiker-Bubble. Also ich glaube, da machen wir manchmal den Fehler, die Meinung, die auf Twitter vorherrscht, für zu wichtig zu halten oder für zu relevant und es dann in so Scheindebatten zu verstricken, die draußen niemand führt, niemand kennt und jeder für absurd hält, müssen wir aufpassen, ja.
Ja, da bin ich vollkommen bei dir, das ist, glaube ich, ganz offensichtlich, bei den Debatten. Bei diesen Debatten bin ich bei dir. Was so die Information betrifft, bin ich der Meinung, dass Twitter sicher alles abdeckt, was Instagram auch abdeckt. Ja, und Instagram besteht ja dann auch oft einfach aus Postings von Screenshots von Tweets.
Ja. Das ist mir auch aufgefallen, ja.
Das muss ich auch öfter machen, da bin ich noch zu faul dafür, aber ja. Aber ja, gut, also natürlich, und ich meine, ganz ehrlich, wenn die gut gemacht sind, diese Reels oder wie die heißen, als wenn das gute Info ist, kommst du komprimiert, die Information. Das Problem ist nur, meistens ist es keine Info, sondern irgendein Unterhaltungsblödsinn.
Ja, und ich sehe da auch eine Gefahr wegen, also ist mir selbst auf Instagram aufgefallen, wegen, also diese Algorithmen, ich finde es schon ziemlich schwierig. Man kann nicht genau abschätzen, was einem warum angezeigt wird. Und ich habe das Gefühl, dass da auch vielen dann immer dieselben Videos, also dieselbe Themenrichtung gezeigt wird und man dann vielleicht auch irgendwelche Komplexe oder Unsicherheiten entwickelt. Also jemand, der dann ständig irgendwie, ist jetzt so ein klassisches Beispiel, so Fitness-Reels gezeigt bekommt, der könnte die als Motivation sehen, aber vielleicht auch werden da irgendwelche sehr unrealistischen oder toxischen Körperbilder oder Verhaltensweisen propagiert. Und das Problem ist, dass man ja irgendwie nicht so selbst den Überblick hat, was man da für einen Content sich aussucht, während man, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie selbst sich im Internet informiert, kann man ja selbst ein bisschen mehr steuern, was man liest und was man konsumieren will. Ich finde, das ist schon sehr fremdbestimmt, wenn man sich nicht selbst aussucht, wie man folgt, sondern einfach diese vorgeschlagenen Reels schaut, was ich zugegebenermaßen häufig mache. Ja.
Das Ironische,
zweischneidiges Schwert.
Das Ironische ist ja, dass sozusagen, wenn du eine Zeitung, die klassische Zeitung, also wenn du wirklich auf Papier, auf der Website mit Einschränkungen durchblätterst, hast du halt oft diesen Neuigkeitseffekt im Sinne von, das ist ein Thema, mit dem du dich eigentlich noch nie beschäftigt hast. Mhm. Da kommt was ganz Neues auf dich zu. Und das hast du halt, also wenn du dich in deinen eigenen Algo-Bubble begibst, passiert das immer seltener.
Ja, genau.
Und deswegen habe ich jetzt auch zum Beispiel angefangen, die ein oder andere Zeitung online zu abonnieren, die da vielleicht gar nicht meiner Meinung entspricht. Mhm. Darum geht es gar nicht, sondern es interessiert mich aus zwei Gründen. Erstens, einfach mal ein abseitiges Thema mal wieder reinbekommen, das eigentlich gar nichts mit meiner Bubble zu tun hat. Einerseits und andererseits auch zu sehen, was die eigentlich technisch so machen. Also wie heutzutage eigentlich News aufbereitet werden, wenn du wirklich hinter die Paywall siehst, weil inzwischen ist alles hinter einer Paywall. Also das ist schon so. Ja. Es kommt zwar alles raus, also wenn es wirklich interessant ist, dann macht schon jemand einen Twitter-Thread drüber und dann findest du das auch. Also da muss ich nicht dafür bezahlen. Aber um zu sehen, wie die Medienmarken umgehen mit den Dingen, muss man das eine oder andere bezahlen, sonst bist du da raus.
Das ist auch krass, wie viel mittlerweile hinter Paywalls ist. Mein Artikel waren tatsächlich jetzt, also die aus der Reihe, nicht alle, waren tatsächlich nicht hinter einer Paywall, weil wir gedacht haben, okay, wir waren da auch teilweise vor Anbietern. Vielleicht ist es da wichtig, dass das jeder lesen kann, auch jemand, der nicht die Welt abonniert hatte. Aber klar, man hat halt auch viel Zeit und Mühe in die Artikel reingesteckt und irgendwie ist es auch schade, dass dann dafür niemand zahlt, aber ja.
Judith, haben wir alle Warnzeichen durch?
Ich glaube schon.
Und wenn ihr die Warnzeichen wissen, wenn ihr wissen wollt, welche Systeme, Probleme es konkret gibt, dann folgt der Judith auf Twitter und im Handelsblatt die Artikelwelt werden die Artikel natürlich stehen bleiben. Mach mal ein bisschen Werbung für deine Kanäle.
Ja, also genau. Also in der Regel mache ich für meine Artikel auch immer auf Twitter Werbung. Da bin ich leicht zu finden, einfach unter meinem Vor- und Nachnamen Judith Henke oder unter meinem Handle Miss Juliet Hotel. Das sind einfach meine Initialen im amerikanischen Alphabet. genau, ansonsten habe ich auch Instagram unter Judith Theresa Henke. Da bewerbe ich auch immer meine Artikel noch. Genau, das sind so meine Kanäle und da kriegt ihr auch keine unseriösen Finanzangebote beworben.
Podcast hast du auch noch, oder?
Genau, ich habe derzeit noch eine Podcast-Reihe, da ist jetzt die erste Staffel fertig, die ist über Finance Forward, über OMR, die heißt True Deals, da besprechen wir immer spannende Wirtschaftsdeals der letzten 10 Jahre so ungefähr und sprechen dann immer danach über die Asset-Klasse, die damit zu tun hat, beziehungsweise da interviewt dann meine Kollegin nochmal einen Experten und genau, die findet ihr auf Spotify und ja, den ganzen anderen Podcast-Anbietern, die es so gibt.
Die kennen, die Leute, die den Podcast Gott sei Dank hören, kennen Gott sei Dank die ganzen Podcast-Anbieter. Judith, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du extra ins Studio gekommen bist. Das ehrt mich sehr. Ich wünsche dir alles Gute für deine Zeit beim Handelsblatt und ich würde mich sehr freuen, wenn wir in einem halben Jahr oder Jahr, wenn ich dich als Expertin reinschalten kann zu einem Thema, von dem wir heute noch gar nicht wissen, dass es dann wichtig sein wird, aber es kommt garantiert auf uns zu. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.